Sonntag hat Sascha nach Mittagessen ein bisschen scherzhaft zu mir gesagt, nach diesen letzten Themen, Angst, Trauer, die wir haben, könnte ich doch nächste Woche mal was Positives machen, über was Erbauliches predigen. Und ich habe jetzt längere Zeit schon nicht gepredigt und man macht sich ja immer so Gedanken, kriegt irgendwie irgendwas, liest was Spannendes oder so, macht sich da Notizen. Ich bin an meinem Kopf so durchgegangen, was ich denn so an Themen habe, die ich irgendwie verwursten könnte und bin dann irgendwie draufgekommen, boah, da ist irgendwie schon viel Spannendes dabei, aber irgendwie auch ein bisschen Schwermütiges, Schweres. Und so richtig erbaulich war da irgendwie nichts. Deswegen habe ich gedacht, okay, dann schlage ich doch mal die Bibel auf und guck mal, ob mir was in die Hand fällt. Und weiß nicht, wie es ihr macht. Ich schlage die Bibel manchmal mittendrin auf, am Anfang. Je nachdem, dieses Mal habe ich sie am Anfang aufgeschlagen und habe dann einfach mal 1. Mose 1, wie man ein Buch liest, vorne angefangen und gedacht, Schöpfung, Vertreibung. Geht wieder? Ja. Schöpfung, Vertreibung aus dem Paradies, da habe ich dann aufgehört. Und dann habe ich gedacht, eigentlich interessant, so dieser Schöpfungsbericht, den zu lesen. Das hat eigentlich ein ziemlich positives Gefühl in mir ausgelöst. Und Stichwort, was Erbauliches, was Positives, habe ich gedacht, könnte eigentlich passen. Und damit war dann die Textsuche eigentlich relativ schnell beendet. Und ich habe mich in diesen Bericht ein bisschen eingegraben und wollte ein bisschen ergründen, wo eigentlich jetzt dieses gute Gefühl, dieses auch ein bisschen dieses Geborgene beim Lesen dieses Textes eigentlich herkommt und was das auslöst, weil gerade zusammen mit dem Sündenfall ist das eigentlich ja schon auch ein eher spannungsgeladener Text, also mal ganz abgesehen von der Frage, ob man das Ganze jetzt wörtlich oder symbolisch sieht alles und hab gedacht, okay, irgendwie gibt es da so eine Spannung. Ich habe ein positives Gefühl, aber da hängen auch ganz viele Fragen mit drin. Und was da manche vielleicht irgendwie so ein bisschen ja auch negativ anrührt, da habe ich jetzt einen Textauszug von Ottmar Fuchs, einem emeritierten Professor für praktische Theologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Tübingen. Der Textauszug heißt Wieder den Schöpfungskitsch. Ich muss gestehen, mich machen die biblischen Schöpfungsberichte, so intensiv, bedeutungsvoll und schön sie sind, zunehmend auch hilflos und aggressiv. Nicht nur Corona lässt massiv erfahren. Der Kampf gegen das zerstörerische Chaos, der mit der Schöpfung gewonnen schien, ist überhaupt nicht gewonnen. Denn dieses Chaos bricht immer wieder durch die dünne Membran geordneten, guten und gesunden Lebens. Es gibt eine abstoßend idealistische Sicht der Schöpfung, einen religiösen Schöpfungskitsch, der Gott für die schöne Schöpfung dankt, darin aber die schlimmen Alltagserfahrungen dieser Schöpfung um ihre Wucht bringt und dazu noch Gott selbst entschuldigt, indem nur das Gute und Schöne gesehen und das Böse und Schlimme und unendliche Schmerzen der Welt übersehen und verdrängt wird. Den Choral des zeitgenössischen britischen Komponisten John M. Rutter, ich lese es jetzt mal auf Deutsch, alle Dinge hell und schön, alle Geschöpfe groß und klein, alle Dinge weise und wunderbar, der Herrgott hat sie alle geschaffen, kann man nur zusammen mit der Persiflage von Monty Python singen, alles dumpf und hässlich, alle Geschöpfe kleinkariert und verkümmert, alles grausam und böse, der Herr hat das Ganze gemacht. Und nur so kann man der ganzen Wirklichkeit gerecht werden. Das und Gott sah, dass es gut war, ist aus dieser Perspektive eine verlogene Übertreibung. Oder es bezieht sich nur auf den Paradieszustand. Davon haben wir nicht paradiesischen, aber nicht viel. Klingt jetzt erstmal gar nicht ganz so erbaulich, finde ich. Und deswegen habe ich das mal zum Anlass genommen, um über die Schöpfung zu predigen. Und extra der Titelzusatz ist, und Gott sah, dass es gut war, um vielleicht dem ganzen Text, der etwas niederschmetternd und runterziehend ist, vielleicht was Positives entgegenzusetzen. Und erstmal gehe ich nochmal auf Probleme ein, bevor es dann gut wird. Weil ich habe mir überlegt, was macht eigentlich dieser Schöpfungsbericht in der Bibel mit uns und warum fällt es, oder was sind denn Gründe für uns, dass es uns zum Teil echt unglaublich schwer fällt, an den Kern und die tiefen Wahrheiten vorzudringen, die da drin stehen und die uns dieser Bericht eröffnen soll. Und da habe ich jetzt mal zwei Ursachen gefunden. Und zum einen der Streit über das Textverständnis. Also ich mache jetzt hier jetzt nicht das große Fass auch wörtlich-symbolisches Verständnis, das kann man mal an einer anderen Stelle machen, sondern will auf zwei Probleme hinweisen, die beide Seiten haben können und wo beide auf ihrer Seite vom Pferd fallen können und eben so ein bisschen am Kern dieser tiefen Wahrheit vorbeigehen. Also ich nenne das eine jetzt mal die Fraktion wörtliche Auslegung und würde da sagen, die sind zum Teil so damit beschäftigt, diese faktischen Wahrheiten des Textes irgendwie zu beweisen, durchzusetzen und drehen sich nur noch darum, dass diese tiefere Botschaft hinter diesen Fakten irgendwie verborgen bleibt und da überhaupt kein Zugang zu besteht. Und zweiter Fall ist die Fraktion symbolische Auslegung, die dann sagen, ja gut, das ist ja alles eine schöne Geschichte und früher wusste man es halt nicht besser, aber heute ist die Wissenschaft ja viel weiter und das heißt, der Text erzählt gar nicht, was wirklich war. Und daraus wird dann der Schluss gezogen, okay, wenn was nicht so war, wie es geschrieben wird, dann steckt da ja auch keine Wahrheit drin. Und das ist natürlich genauso falsch, kurz gedacht. Also wenn ich mich um andere Themen drehe, die nicht um diese tiefe Wahrheit geht, dann verliere ich ziemlich viel. Und der zweite Punkt, der auch, glaube ich, aus dem Text von Ottmar Fuchs ganz gut rauskommt, ist diese Verengung auf die eigene Lebenswirklichkeit. Also wir leben einfach nicht mehr in dieser perfekten Schöpfung und dann fragt man sich schon, was bringt es mir eigentlich, wenn ich in einer Welt aus Leid, Tod, Zerstörung lebe, zu wissen, dass Gott die Welt ursprünglich vollendet gut erschaffen hat. Das Zitat, davon haben wir nicht paradiesischen, aber nicht viel. Und dieses Gefühl, das daraus entsteht, auch wenn es ein bisschen subtil ist, ja, das wird mir alles nur was bringen, wenn es immer noch so wäre und ich auch was davon habe. Ich will euch jetzt aber mal mitnehmen und vielleicht eine andere Perspektive auf den Schöpfungsbericht aufzeigen. Und falls du auch schon mal Probleme hattest oder immer noch Probleme hast, irgendwie Zugang zu dem Text zu bekommen, vielleicht auch aus einem der angesprochenen Punkte, dann lade ich dich jetzt ein, das alles mal für eine Zeit beiseite zu lassen und diesen Text mit mir neu zu entdecken. Und dafür gehen wir mal durch so ein paar Schlüsselstellen durch und schauen uns an, was da drin steckt. Also wir fangen an mit 1. Mose 1, 1 bis 5. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Also gleich der erste Satz, der da drin steht, erster Satz in der Bibel, ist meiner Meinung nach auch so ziemlich einer der wichtigsten und elementarsten Sätze, die es überhaupt in der ganzen Bibel gibt. Und zwar: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Also das Wort schuf, also das Schaffen, hebräisch bara, wird im Alten Testament nur für Gottes schöpferisches Handeln verwendet. Also da wird nochmal ganz klar gesagt, Gott schafft alles aus dem Nichts. Also creatio ex nihilo. Also am Anfang war überhaupt nichts da und damit ist Gott als Schöpfer wirklich der Ursprung von allem. Und da kann man auch gleich so ein erstes Spannungsfeld aufmachen, wie wir in unserer heutigen Zeit leben, mit den Schlüssen, die zum Beispiel Evolutionstheorie und Aufklärung gezogen haben. Also es braucht eigentlich gar keinen Gott, um unsere Welt zu erklären. Der Zufall reicht. Und unabhängig von allem Wissenschaftlichen stellt die Bibel sich dahin und sagt, nein, Gott ist Schöpfer von allem und es war Nichts. Und aus diesem Nichts hat Gott alles geschaffen. Das heißt, er ist der absolute Ursprung von allem. Dann steht auch noch drin, die Erde aber war wüst und leer. Auch da, wichtig, was mir da aufgefallen ist, wüst und leer war in diesem Text erstmal die Erde. Also dieses Tohu Wabohu, was da drin steht. Und erst durch Gottes Eingreifen, dadurch, dass er das Licht von der Finsternis trennt und ordnet, kommt da eben so eine göttliche Ordnung rein. Und da habe ich mir gedacht, darin sieht man dann auch aus diesem Urzustand, die Erde war wüst und leer, plus dann eben noch Gottes Geist, der auf den Wassern schwebt, dass Gott dadurch eben auch die Erde dem Himmel ähnlicher macht. Und dadurch eben auch einen guten Lebensraum für alle Lebewesen auf dieser Erde schafft. Gehen wir direkt weiter in 1. Mose 1, 9 bis 11. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, damit man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jede seine Frucht bringt nach seiner Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Was ich gerade eben schon angesprochen habe, also wir haben hier verschiedene Arten von Schöpfungen, die angesprochen werden. Also neben dieser Schöpfung aus dem Nichts beinhaltet dieser Schöpfungsprozess eben noch andere Sachen. Eben das Ordnen von Dingen durch Gott, eben indem er trennt Wasser und Erde wie Licht und Finsternis. Und Gott sorgt auch dafür, dass die Erde von sich aus Dinge hervorbringt. Also die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, also neben dem schöpferischen Akt an sich, sorgt er dafür, dass auf der Erde von sich aus was entstehen kann. Und im weiteren Verlauf des Schöpfungsberichts erschafft eben Gott auch alle Lebewesen. Vers 27, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und gerade auf diesen nochmal zusätzlichen Schöpfungsakt, also dieses den Menschen als Bild Gottes zu schaffen, da schauen wir jetzt im zweiten Schöpfungsbericht auch mal ein bisschen genauer hin. Da habe ich jetzt auch wieder zwei Textstellen mit den meiner Meinung nach elementaren Botschaften, die ich gerne direkt hintereinander lesen würde. Das ist 1. Mose 2, 7 und 8. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen, Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und direkt danach 18 bis 23. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zum Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da sprach der Mensch, da ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Also auch hier schafft Gott nach dem Prinzip aus Kapitel 1, er trennt einen Menschen in Mann und Frau, sodass wiederum so eine göttliche Ordnung entsteht, die dadurch, dass jetzt ein Gegenüber da ist, Beziehungen ermöglicht wird und dadurch, dass Mann und Frau sind, eben auch neues Leben hervorbringt. Da haben wir das wieder den anderen Teil. Gott sorgt dafür, dass die Erde selbst hervorbringen kann und das eben auch im Menschen. Jetzt habe ich noch was Spannendes, eben die Rippe. Jeder schon gehört, Ursprung auch zahlreicher, mehr oder weniger frauenfeindlicher Witze. Und da wird auch ein bisschen übersehen, was da eigentlich hintersteckt. Also eine häufige Auslegung dieses Wortes, das übersetzt wird aus dem Hebräischen mit Rippe, meint eigentlich Seite. Also Gott nimmt eine Seite des Menschen. Das ist jetzt mal erstmal ein bisschen unspezifisch, aber ich habe mir überlegt, ein mögliches Bild, das daraus entsteht, ist, dass Seite auch Hälfte gemeint sein kann, also dass Gott den Menschen nochmal teilt und quasi von Neuem anfängt. Also aus zwei Hälften dann nochmal zwei komplett neue Menschen zusammensetzt. Und was das impliziert, finde ich eigentlich ganz schön. Also dass sowohl Mann als auch Frau nur die Hälfte von einem ursprünglich Ganzen sind und beide aufeinander angewiesen sind und dass nur diese beiden Hälften zusammen eben die Ebenbildlichkeit Gottes ergeben. Also dass nicht nur ich alleine, ich habe natürlich dadurch Ebenbildlichkeit, aber dass dadurch nur im Zusammensein diese perfekte Ebenbildlichkeit entsteht. Und diesen Gedanken finde ich tatsächlich sehr schön. Und jetzt ist der Mensch da, auf der Erde, und hat von Gott auch eine Aufgabe bekommen. Also im 1. Mose 1 steht dann auch, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere. Und wie wir gerade schon gelesen haben, diese Macht zeigt sich eben in 1. Mose 2 dadurch, dass der Mensch den Tieren Namen geben soll. Denn nur wer Macht über jemand anderen hat, kann festlegen, wie er heißt. Also im Positiven ist es natürlich, wenn man Eltern wird und dem Kind einen Namen gibt, aber in diesem Ich benenne etwas, jemanden, zeigt sich natürlich ein hierarchisches Verhältnis und das Ausüben von Macht gegenüber dem anderen. Und da ist natürlich interessant, ich springe jetzt inhaltlich ein bisschen, dass nach dem Sündenfall in der Bibel dann nicht mehr von Mensch und Frau die Rede ist, sondern Gott spricht dann von Adam. Und durch diese Namensgebung, dass dann nicht mehr Mensch und Frau, sondern Gott dann auf einmal ihn Adam nennt, zeigt sich, dass mit dem Sündenfall diese Ebenbürtigkeit von Gott und dem Menschen aufgelöst wurde, dass die jetzt nicht mehr da ist, sondern dass es da jetzt auch ein hierarchisches Verhältnis gibt. Und mehr noch, ein bisschen später ist es dann so, dass Adam seiner Frau den Namen Eva gibt. Und auch darin sieht man, dass da eine Macht und Überordnung entsteht, die ursprünglich so gar nicht angedacht war. Weil im Text steht, ihr sollt Macht haben über alle Tiere. Da steht nicht, ihr Menschen sollt untereinander euch über unterordnen. Einer ist der Chef und hält alle anderen klein und übt Macht über die aus, sondern so war das alles nicht ursprünglich in Gottes Schöpfung nicht angedacht, sondern diese Macht, die da oder diese Machtverhältnisse, die da entstehen, sind nichts Natürliches, was ursprünglich mal so hätte sein sollen. Und auch das Verhältnis Gott-Mensch im Garten Eden war eher auf Augenhöhe und nicht dieses Unterordnungsverhältnis. Also was sind jetzt die Auswirkungen des Sündenfalls? Also der Sündenfall führt zur Trennung zwischen Gott und den Menschen und den Menschen untereinander. Und das Ergebnis dieses Ganzen sehen wir erstmal durch die ganze Bibel an den Geschehnissen und natürlich auch in unserer heutigen Welt, wie sie jetzt ist. Ja, bei dem, was ich jetzt gesagt habe, die letzten paar Minuten mit Sündenfall und so, da stellt sich dann doch die Frage, ob dieses positive Gefühl, von dem ich am Anfang geredet habe, nicht doch irgendwie ein bisschen irreführend war und ob ich da nicht dann irgendwie vielleicht ein bisschen falsch liege und es bei all dem gar keinen Anlass gibt, sich gut und geborgen zu fühlen bei der Lektüre des Schöpfungsberichts. Also wenn am Ende durch den Sündenfall trotzdem alles in die Brüche gegangen ist, ja, was machen wir da jetzt mit? Also hat der Professor Fuchs recht, wenn er schreibt, davon haben wir nicht paradiesischen nicht viel. Also sollten wir nicht auch eher Trauer darüber verspüren, was wir da verloren haben? Oder vielleicht auch einen gewissen berechtigten Groll? Warum ist es mir nicht vergönnt, in dieser perfekten Schöpfung auf Augenhöhe mit Gott zu leben und in so einer natürlichen Beziehung, sondern in diesem ganzen Chaos und Leid und Tod und Ungerechtigkeit auf dieser Welt, der wir ausgesetzt sind? Und ich würde sagen, wenn ich den Bericht über die Schöpfung und den Sündenfall isoliert betrachte, ohne alles andere, ohne Kontext, dann vermutlich, ja, vermutlich ist es dann so. Aber jetzt kommt das ganz, ganz große Aber. Zwischen dieser Schilderung und der Vertreibung aus dem Paradies und dem Ende der Bibel liegen circa 2000 Seiten, die wir Heilsgeschichte nennen, und am Ende steht eine neue Schöpfung. Also Gott möchte diese Beziehung zu den Menschen wiederherstellen. Er möchte, dass es wieder so wird, wie es mal war. Und er tut da alles dafür. Also er offenbart sich stellvertretend für alle Menschen in seinem Volk Israel. Er versöhnt die ganze Welt mit sich durch seinen Sohn Jesus Christus, der eben sich nicht rauszieht, sondern der an Weihnachten eben als Kind in diese gefallene Welt kommt, in der wir alle hier heute leben und der mit dem Kreuzestod unfassbares Leid auf sich genommen hat. Und was beim ganzen Sündenfall und allem nicht unter den Tisch fallen darf: wir sind immer noch Gottes Ebenbild. Und wir haben auch diese Erinnerung an diesen Garten, der in dieser Geschichte festgeschrieben ist, und damit auch eine Sehnsucht in uns nach dem, was mal war. Wir wollen, dass es gut ist und dass es wieder gut wird. Und was uns dabei hilft, sind eben diese tiefen Wahrheiten, die wir aus dem Schöpfungsbericht mitnehmen können und die uns Kraft geben. Also zum Ersten lesen wir, dass Gott der Schöpfer von allem ist und absolut souverän. Er hat das alles aus nichts geschaffen, weil er genau das so haben wollte. Und Gott hat in seiner Schöpfung eine göttliche Ordnung in die Welt gebracht, die gut ist. Also die Erde dem Himmel ähnlicher gemacht. Und das ist auch was, was wir heute trotz Sündenfall noch immer spüren und erfahren können. Natur und alles, Gott hat da mit nichts gegeizt und bei aller Schönheit, die es in der Schöpfung gibt, die hätte es so nicht gebraucht. Auch das hat er aus freiem Willen gemacht, weil er einfach unendlich gut ist und weil er uns alle Menschen unendlich liebt. Und diese Liebe findet man auch im Vorgang der Schöpfung des Menschen, finde ich, und in der Ebenbildlichkeit. Also wie Gott den Menschen macht, geradezu handwerklich aus dem Staub ihm den Lebensatem einpustet, ist für mich immer ganz krass berührend und ist sowas unfassbar Nahes und was unfassbar Tiefes, was diese Liebe zum Ausdruck bringt und dann auch erfahrbar macht. Und bei mir führt eben das Wissen darum, dazu, dass ich mich wirklich geborgen fühle. Ich weiß nicht, wie weit du in deinem Glaubensleben schon bist, aber was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, ist ein Problem. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich schon den ersten Satz in der Bibel nicht glauben kann? Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Wenn ich das nicht glaube und da schon Zweifel habe, dann bricht natürlich wieder viel zusammen. Weil wenn das nicht so ist, dann ist alles andere ja irgendwie auch nicht greifbar. Oder was fange ich denn damit dann an? Und das Problem ist auch, kenne ich aus meinem eigenen Glaubenslebensgang, ich kann mich ja schlecht zu zwingen, jetzt, das steht da in der Bibel und deswegen glaube ich das jetzt. So funktioniert es nicht. Und deswegen brauchen wir einen anderen Zugang zu diesen Wahrheiten, die ich gerade genannt habe. Also ich kann die immer wieder aus diesem Schöpfungsbericht rausziehen, aber ich brauche einen Zugang, der irgendwie größer ist als einfach, ich lese was, ich sehe das und dann sage ich, ja gut, das ist so. Also bei mir funktioniert das nicht. Und deswegen glaube ich, der Schlüssel dazu ist, dass Wahrheiten sich in Beziehungen offenbaren. Also wenn ich Liebe erfahre oder gebe, dann spüre ich und kriege einen Eindruck davon, was Liebe ist und bekomme eben Einblick in diese Wahrheit. Und durch den Heiligen Geist und eine Beziehung zu Jesus kommen wir dazu, aus dieser Erfahrung, die wir machen, dass wir auch das andere glauben können. Das heißt, wenn wir Jesus kennenlernen, wenn wir unsere Beziehung dazu vertiefen, dann haben wir da ein Fundament unseres Glaubens, der uns direkt auch geballt in diesem Schöpfungsbericht direkt anspricht und uns an diese Wahrheiten erinnert, weil man was damit verbindet. Also wenn ich die Liebe Gottes erfahre, dann lese ich die Zeilen, wie Gott den Mensch erschafft und verknüpfe damit dieses Gefühl und dann wird es positiv. Und das ist für mich eine große Erkenntnis. Also vielleicht noch als kleiner Exkurs, wenn es um Bibelstellen insgesamt geht und Bibelverständnis. Klar, man muss es lesen, man muss es ernst nehmen, aber den richtigen Zugang bekomme ich tatsächlich nur über Beziehung zu Jesus und dem Gefühl, dass es auslöst. Und erst dann wird es tief und verankert. Das ist meine Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Ich glaube, dass die sehr wertvoll ist. Weil wenn wir das nicht so haben oder wenn wir Dinge vermischen, dann wird es schon wieder schräg. Also der Sündenfall hat eben nicht dazu geführt, dass irgendwelche Wahrheiten ungültig werden oder ihre Wirkung verlieren, aber uns kann darauf der Blick verstellt sein. Also im schlimmsten Fall kommt dann so eine Sicht auf die Dinge, wie in dem Abschnitt, den ich vorgelesen habe, wieder dem Schöpfungskitsch. Und der rührt meiner Meinung nach daher, dass Schöpfung und Sündenfall zusammen gedacht werden. Und dann kommt irgendein Brei raus, den man nicht haben will und der irgendwie mit dem, was im Sündenfall war, diese Wahrheiten zudeckt. Und deswegen würde ich euch auch einladen, wenn es um diesen Schöpfungsbericht geht, es uns so zu machen, wie Gott es macht und eine gute Trennung zwischen einzelnen Sachen vornehmen zu können. Also zwischen Schöpfung und Sündenfall und die getrennt voneinander und ihre Implikationen ernst zu nehmen, damit wir eben nicht blind für die Botschaft werden und dass wir eben das, was der Schöpfungsbericht uns vermitteln soll, die Liebe Gottes, seine schöpferische Kraft und allein, dass er das Schöpferische bringen will, dass es diese göttliche Ordnung gibt, dass es diesen Glimps vom Himmel auf Erden gibt, dass wir das nicht vergessen, damit dann auch wir, so wie Gott, auf den Schöpfungsbericht blicken können und sehen können, dass es gut war. Zum Abschluss würde ich gerne noch kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass du für unsere Sünden gestorben bist und dass du eben auch Teil dieser gefallenen Welt geworden bist und dich dem ausgesetzt hast und Schlimmes erlitten hast. Aber dass wir in Beziehung zu dir eben auch Zugang zu Wahrheiten finden, tiefen Wahrheiten, die unseren Glauben stärken können und die da ein Fundament sein können. Ich danke dir dafür, dass du in diesem Bericht der Schöpfung so unendlich viel tiefes Wissen, Weisheit gepackt hast, die uns im besten Fall positiv anrührt, uns ein Gefühl von Geborgenheit vermittelt, dass wir direkt ohne groß interpretieren zu müssen beim Lesen spüren, okay, da ist was ganz, ganz Gewaltiges dahinter, da ist Liebe, da ist dein Wille, da ist Schöpfung, die ausstrahlt und die auch wieder sein wird. Am Ende der Zeit in einer neuen Schöpfung und wir dann alles hier auf der Welt hinter uns lassen können und dass du uns darauf vorbereitest, dass du uns den Himmel immer wieder hier auf Erden zeigst, dass du uns da durchträgst und dass wir eben gewiss sein können, dass das hier nicht das Ende ist, dass der Anfang ein anderer war und dass du in deiner Liebe auch willst, dass es genauso wieder wird. Amen.